Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Putin setzt auf Patriotismus.
Мы с вами народ победитель. Это у нас в генах. Мы и сейчас победим.
Wir sind ein Volk von Siegern, das liegt bei uns in den Genen. Die Reportage von Wladimir Putins bisher pompösestem Wahlauftritt und das Gespräch mit einem, der den starken Mann Russlands ganz privat erlebt hat. Dann, Sarrazin setzt auf Weißgeld, der Bericht zur Privatbank, die schon heute macht, wozu der Bundesrat künftig alle zwingen will. Und Somalia setzt auf Hilfe von außen. Eine andere Wahl hat das Land auch gar nicht. Das Gespräch zur Konferenz der letzten Hoffnung. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fehlinger. Mehr als 100.000 Menschen haben heute bei einer Wahlkundgebung Wladimir Putin zugehört. Es war die bislang aufwendigste Inszenierung im Rennen um die Präsidentenwahl in 10 Tagen. Ich habe Peter Giesling in Moskau gefragt, ist Putins Auftritt eine Reaktion auf die erstaunlich großen Proteste der Opposition?
Ja, die Tatsache, dass Putin auch in Moskau seine Anhänger um sich scharen und motivieren wollte, hat letztlich wenig mit den Protesten der Opposition zu tun. Aber die Anlage der heutigen Kundgebung hier in Moskau, die Tatsache, dass man auch ganze Belegschaften zum Teil von weit her mit Sonderzügen und mit Extrabussen nach Moskau gekarrt hat, das war schon eine Reaktion auf die außerordentlich heftigen Proteste der Opposition, welche sich eben seit vergangenem Herbst hier in Russland vor allem in den großen Zentren entwickelt haben. Und es ist offensichtlich, Putin ist von diesem politischen Gegenwind völlig überrascht worden und er versucht nun, die Reihen wenigstens in seiner Anhängerschaft zu schließen.
Aber sein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in 10 Tagen ist quasi sicher.
Ja, ich denke, er wird sich mit Leichtigkeit gegen seine 4 Gegenkandidaten durchsetzen, das ist klar. Eine offene Frage aber ist, ob sich Wladimir Putin im ersten Wahlgang durchsetzen kann oder ob es eben Ende März allenfalls zu einem zweiten Wahlgang kommen muss. Putin würde es als große Schmach empfinden, wenn er 2-mal antreten müsste. Und das will er, das wollen seine Anhänger und auch die ihn unterstützenden Behörden natürlich möglichst verhindern.
Die Reportage von Putins Auftritt in Moskau und das Gespräch über den Menschen Putin hören Sie später hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Andi Lüscher.
Das griechische Parlament hat dem nötigen Gesetz für einen Schuldenschnitt zugestimmt. Banken und andere Geldinstitute sollen auf 53,5% ihrer Forderungen an den griechischen Staat verzichten und für den Rest tiefere Zinsen hinnehmen. Wenn mindestens 2/3 der privaten Gläubiger dies akzeptieren, können die übrigen zum Schuldenschnitt gezwungen werden. Der Schnitt ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Rettungspakets für Griechenland. Die Finanzminister der Euroländer hatten in der Nacht auf Dienstag der Zahlung von weiteren 130 Milliarden Euro zugestimmt. Eine UNO-Kommission richtet schwere Vorwürfe an das syrische Regime und die Armeeführung. In einem Bericht belegt sie eine ganze Reihe von Gräueltaten. Syrischen Soldaten werde befohlen, Kinder und unbewaffnete Demonstranten zu erschießen und verletzte Gefangene in Spitälern zu foltern. Soldaten, die sich weigerten, dies zu tun, würden getötet. Laut der UNO-Kommission begehen in Syrien auch die Aufständischen Verbrechen. Diese seien aber in ihrem Ausmaß nicht zu vergleichen mit jenen der Armee. Italien hat seit 2009 die Europäische Konvention der Menschenrechte mehrfach verletzt, mit der Rückführung von Bootsflüchtlingen nach Libyen. Zu diesem Schluss kommt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Geklagt hatten Flüchtlinge aus Eritrea und Somalia. Die italienische Küstenwache hatte ihr Schiff vor der Insel Lampedusa abgefangen, sie zurück nach Libyen gebracht und dort direkt den Gaddafi-Behörden übergeben. In verschiedenen irakischen Städten sind bei Anschlägen mindestens 60 Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien verletzt, melden die Behörden. Die Anschläge richteten sich laut Medienberichten hauptsächlich gegen Schiiten. Mit einer Schweigeminute ist in zahlreichen deutschen Städten der Opfer einer Neonazi-Terrorzelle gedacht worden. In der Hauptstadt Berlin stoppten Busse und Bahnen. An einer Gedenkfeier bezeichnete Bundeskanzlerin Merkel die Mordserie als eine Schande für Deutschland. 3 Neonazis aus Zwickau sollen zwischen den Jahren 2000 und 2007 9 Personen griechischer und türkischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin getötet haben. Der Bund hat alle Mobilfunkfrequenzen neu versteigert. Das bringt dem Bund Einnahmen von 1 Milliarde Franken. Am meisten bezahlte Sunrise, der zweitgrößte Telekom-Konzern, nämlich 482 Millionen Franken. Marktführerin Swisscom wendet 360 Millionen Franken auf, Orange 155 Millionen. Den Schweizer Mobilfunkanbietern stehen nun deutlich mehr Frequenzen zur Verfügung als bisher. Dies erlaubt ihnen, die neueste Mobilfunkgeneration einzuführen, die deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bringt. Die Physiker an der Genfer Forschungsanlage CERN erleiden einen Rückschlag. Letzten September hatten sie die Wissenschaft weltweit noch verblüfft. Bei einem Experiment fanden sie Teilchen, die schneller sein sollen als Licht. Damit wäre Albert Einsteins Relativitätstheorie in Frage gestellt worden. Nun müssen die CERN-Physiker eingestehen, dass bei ihren Geschwindigkeitsmessungen Fehler passiert sind. So habe möglicherweise ein defektes Glasfaserkabel falsche Angaben geliefert. In New York ist der Verleger Barney Rossett gestorben. Rossett hatte sich in den 1950er und 60er Jahren gegen die staatliche Zensur aufgelehnt. So gab er in seinem Verlag provokative Werke von Harold Pinter, Samuel Beckett, Eugene Ionesco oder Che Guevara heraus. Durch die Veröffentlichung von Henry Millers «Wendekreis des Krebses» legte er sich mit Gerichten von 21 US-Bundesstaaten an. Rossett starb im Alter von 89 Jahren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.201 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.991 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2058 Franken gehandelt, der Dollar zu 90,06 Rappen. Das Wetter. Morgen Freitag hat es über dem Flachland Wolkenfelder. In den Alpen und im Süden ist es ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden rund 10 Grad, im Süden bis 17 Grad.
Putins Inszenierung und der Blick hinter Putins Inszenierung.
Er ist ein einsamer Mensch. Einzelgänger würde ich nicht sagen, weil sie in eine solche Position nur über Vernetzungen kommen.
Das Gespräch mit dem Filmer Hubert Seipel, der Putin wochenlang begleitet hat. Sarrazins Weißgeldstrategie und der Preis, den die Privatbank dafür zahlt. Die Preise der schweizerischen Depeschenagentur und die Frage, ob die fair sind. Dann $5.000 für einen Tag Sicherheit, das Gespräch zu Somalia und die Frage, wie rettet man einen gescheiterten Staat? Und schaffe Häuslebauer oder schaffe Steuern sparen Häuslebauer? Argumente für und gegen die Bausparinitiative. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Es war ein kurzer, aber glühend patriotischer Wahlkampfauftritt, den Wladimir Putin heute in Moskau in einem vollbesetzten Fußballstadion bot. Peter Giesling war für uns dabei.
Das Wetter war wohl nicht ganz nach dem Wunsch der Putin-Anhänger. Überall rund ums ehemalige Olympiastadion blies ihnen immer wieder äußerst heftiger Wind und nasses Schneegestöber entgegen. Wladimir Putin sei der nationale Führer. Diese Aussage war oft zu hören, wenn man sich bei den Menschen hier danach erkundigte, weshalb sie denn vor allem Putin unterstützten.
За Путина, конечно.
Wir haben es gut mit ihm und es wird noch besser. Putin gefällt mir, er hilft uns, er ist ein würdiger Führer. Wir schätzen Wladimir Wladimirowitsch, die Verhältnisse unter ihm sind gut. Putin steht für Stabilität, er ist ein fähiger und sehr würdiger Präsidentschaftskandidat. Vor dem Moskauer Luschniki-Stadion wurden die Kundgebungsteilnehmer von Gauklern begrüßt. Die meisten aber zogen es vor, sich gleich ins etwas besser vor Windböen geschützte Stadioninnere zu begeben, um sich dort von den nassen Tribünesesseln aus von den Darbietungen der Putin-Partei überraschen zu lassen. Während 1,5 Stunden wurden auf Großleinwänden Videoclips mit Werbung zugunsten von Präsidentschaftskandidat Putin gezeigt. Dann boten unten, wo sonst jeweils Fußball gespielt wird, unter eher suboptimalen akustischen Verhältnissen, russische Sängerinnen und Sänger ein paar ihrer Songs feil. dann, mit halbstündiger Verspätung, betrat Wladimir Putin endlich die Bühne. Kämpferisch warb dieser um Stimmen. Wir lassen es uns nicht bieten, meinte Putin mit energischer Stimme, dass sich andere gemeint sind, Kräfte aus dem westlichen Ausland in unsere inneren Angelegenheiten einmischen. Niemand, so Putin, hat uns seinen Willen aufzuzwingen. Wir, so Putin, haben unseren eigenen Willen. Wir sind ein Volk von Siegern. Das Siegen liegt in unseren russischen Genen. Das überträgt sich von Generation zu Generation. Wir werden auch jetzt wieder siegen. Ja, ich sage euch, wir werden siegen. Der kurze, vielleicht vierminütige Auftritt von Putin war der Höhe- und auch der Schlusspunkt des Großanlasses. Euphorie unter den Besuchern war, von kurzen Momenten abgesehen, aber kaum festzustellen. Wichtig war den Veranstaltern hier in Moskau wohl vor allem zu beweisen, dass es auch der Regierungspartei möglich ist, ein paar 10.000 Menschen zusammenzubringen. Und Putin hat sich heute zum ersten Mal seit Wochen auch hier in Moskau direkt an seine Anhängerschaft gewandt. In einer Rede, die wie auch sonst die meisten seiner Auftritte selbstverständlich quer durchs ganze Land am russischen Staatsfernsehen gezeigt wurde. Solche Wahlwerbung ist nur ihm, Wladimir Putin, dem ehrgeizigen Ministerpräsidenten, vorbehalten.
Peter Gisling war für uns an Putins Wahlkundgebung in Moskau. Die Inszenierung als Verteidiger des Vaterlands dürfte ganz nach Putins Geschmack gewesen sein. Weniger nach Putins Geschmack sind unabhängige Journalisten. Und trotzdem hat er dem deutschen Dokumentarfilmer Hubert Zeipel erlaubt, ihn auf seiner Wahlkampftour zu begleiten und ihm mehrere lange Interviews gewährt. Ich habe mit Hubert Zeipel über seine Begegnungen mit Putin gesprochen und ihn gefragt, wie kam es, dass Sie Putin so nahe begleiten konnten?
Ich habe ihn zum ersten Mal getroffen vor 3 Jahren, als ich einen Gazprom-Film drehte. Und das hat im Grunde genommen den Ausschlag gegeben damals, dass ich mir dachte, ein Mann so lange im Geschäft in Russland, einem so großen Land, wäre eigentlich ein interessantes Objekt für ein Porträt. Und ich habe angefangen, mich an den Kreml zu wenden mit den üblichen Briefen, die allerdings nicht sehr weit führen, weil die Mauern des Kremls doch ziemlich hoch sind. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der ihn wiederum direkt kennt. Und dem habe ich meine Bitte sozusagen vorgetragen und als Boten verwendet. Und dann kam irgendwann mal die Nachricht, naja, vielleicht, dann kam wieder nichts, dann bin ich am Apparat erstmal wieder gescheitert und dann habe ich letztes Jahr, glaube ich, es war im April, irgendwann gesagt, jetzt ist es gut, jetzt versuchen wir seit 2 Jahren die ganze Nummer. Und da kam plötzlich postwendend innerhalb von 24 Stunden die Frage, ob ich denn nach Moskau fliegen könnte, einen Tag später. Und das habe ich dann gemacht und da kam es zur ersten Begegnung mit Putin.
Und Sie haben ihn dann mehrere Male länger interviewen können. Gab es bei diesen Interviews Tabus?
Es gab eigentlich überhaupt keine Tabus. Allerdings eines gab es. Er hat gesagt, er möchte nicht sozusagen verfolgt werden, ob er irgendwelche Affären oder irgendwelche Frauen oder irgendwelche Kinder oder sonst irgendwas. Sein privatester Bereich, in dem er jetzt derzeit lebt, den möchte er sozusagen nicht filmisch umgesetzt, bewertet oder recherchiert haben.
Trotzdem, ein Politiker wie Putin, auch wenn der vieles zulässt, der ist mit allen Wassern gewaschen, der weiß ganz genau, was er von sich zeigen will, welches Bild er zeigen will und was er verbergen will. Wie hat sich denn dieses Kontrollierte gezeigt?
Es gibt natürlich, wenn sie mitgenommen werden, weiß ich, auf eine, doch typischerweise auf eine Jagd mitten in Sibirien. Dann sicherlich nicht deswegen, weil er sie besonders schätzt, sondern er denkt, es gibt gute Bilder möglicherweise für ihn und für mich. Um ein Porträt zu machen, müssen Sie mit Putin zusammenarbeiten. Das ist das eine. Aber wenn Sie das wissen, können Sie dem ja eigentlich auch entgehen, letztendlich zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie wollen natürlich auch diese Bilder haben. Wenn er Sie zum Eishockeyspielen zulässt in einer Vorstadthalle um 22:30 Uhr abends, wie er schwitzt, das ist keine besonders schöne Haltung, dann sehen Sie, dass ein 59-jähriger alter Mann auf dem Eis steht, nicht besonders gut Eishockey spielen kann und ziemlich platt ist, wenn er nach einer Stunde runterkommt. Das heißt, es hat immer 2 Seiten. Diese Schwäche zu sehen, dass es sich nicht um einen strahlenden Adonis handelt, einen Macho im besten Saft und Kraft, sondern jemand, der zwar noch gut in Form ist, aber ziemlich platt ist, das sind die Brechungen, mit denen Sie arbeiten können.
Ihr Film zeigt Putin ja häufig allein. Ist Putin in Ihren Augen letztlich ein Einzelgänger?
Er ist ein einsamer Mensch. Einzelgänger würde ich nicht sagen, weil sie in eine solche Position nur über Vernetzungen, über Gruppierungen kommen. Um oben zu bleiben, dafür brauchen sie Leute noch gleichzeitig. Und wen rekrutieren sie in der Regel dann? Dann rekrutieren sie die Leute, die sie lange kennen, alte Freunde. Im Falle von Putin sicherlich noch relativ viele ehemalige Geheimdienstleute, aber auch andere, die aus der Petersburg, aus der Stadtverwaltung kannte. Die müssen sie mitnehmen und die platzieren sie in strategischen Positionen über die Jahre. Also einsam eher, Einzelgänger nicht unbedingt.
Sie haben mit Putin auch über die skeptische Haltung vieler westlicher Politiker ihm gegenüber gesprochen. Trifft ihn das eigentlich?
Ja, der kann eigentlich nicht verstehen, dass wir ihn nicht verstehen. Ich habe ihn gefragt, der Westen sagt, dass der Raketenschild, der bis an der Grenze Moskau zwischenzeitlich stationiert wird, gegen den Iran gerichtet ist. Er hat mich einfach mindestens 1,5 Minuten ausgelacht. Und dann hat er das von seiner Seite aufgewickelt, dass diese Raketen 80% ihres Landes bedecken und das sozusagen eine Bedrohung für sie sei. Das Zweite ist, was ihn, glaube ich, sehr trifft, ist, dass Russland von seinem Gefühl her nicht als gleichwertiger Partner, als Weltmacht noch anerkannt wird in dem Zusammenhang. Und die dritte Angst ist Tschetschenien. Die Angst, dass Russland sich in weitere Teilstaaten auflösen könnte und dann noch weiter in der Bedeutung abrutschen könnte, das ist etwas, was Putin überhaupt nicht versteht, dass man das als Selbstbestimmung definieren kann in dem Zusammenhang. Das sind so Momente, wo sie merken, wie er tickt und im Grunde genommen auch vom Westen etwas enttäuscht ist.
Sie haben Putin mehrmals getroffen, haben ihn lange begleitet, sich intensiv mit ihm befasst. Ist Ihnen Putin während dieser Arbeit sympathisch geworden?
Ja und nein. Meine emotionale Bereitschaft, mit ihm sich näher zu beschäftigen, war eigentlich eher politisch, journalistisch motiviert. Und dann passiert sowas, dass wenn man lange redet, sicherlich auch natürlich strategisch benutzt, entsteht doch sowas wie ein Verständnis. Man schätzt Gesten von gegenüber, Freundlichkeiten. Das macht alles einen Klimawandel aus. Politisch sind wir, glaube ich, nach wie vor meilenweit entfernt.
Hubert Seipel ist ein vielfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer. Sein Porträt Ich, Putin läuft am kommenden Montag um 22.45 Uhr auf der ARD. Die schweizerische Depeschenagentur SDA hat seit 2 Jahren ein Monopol. Sie ist die einzige Nachrichtenagentur, die den Medien in der Deutschschweiz Meldungen zu internationalen und zu nationalen Themen anbietet. Das ist der Wettbewerbskommission WEKO suspekt. Sie untersucht, ob die SDA mitverantwortlich dafür war, dass ihre Konkurrentin, die Associated Press, vor 2 Jahren praktisch über Nacht eingestellt wurde. Salvador Attasoy.
Die Liste der SDA-Kunden ist lang. Die schweizerische Depeschenagentur beliefert heute einen Großteil der hiesigen Medienunternehmen mit Nachrichten und Meldungen, mit einer Art Basisinformationsdienst, der den Journalisten im Alltag helfen soll, Ereignisse abzudecken. Die als genossenschaftliche AG organisierte SDA ist schon seit langem die größte Nachrichtenagentur der Schweiz. Seit der Kostendruck bei den Zeitungen zugenommen hat, ist die SDA jedoch noch mächtiger geworden, denn viele kleine Agenturen können mit ihren Angeboten schlicht nicht mehr mithalten. Diese Machtkonstellation hat nun die Wettbewerbskommission WEKO auf den Plan gerufen. Sie leitet eine Untersuchung ein, wie Carol Söhner-Bührer von der WEKO sagt.
Die WEKO untersucht, ob die SDA ihre allfällige Marktbeherrschung missbraucht hat, indem sie eben Konkurrenten behindert hat oder eben allenfalls auch Kunden benachteiligt.
Insbesondere will die WEKO aber auch wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die SDA mittlerweile keine Konkurrenz mehr in der deutschsprachigen Schweiz hat. Rund 30 Jahre lang leistete sich nämlich die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press, kurz AP, ein Büro in der Schweiz. Doch 2010 kam, für viele überraschend, das plötzliche Aus. 20 Journalisten standen auf der Straße, erinnert sich der damalige Chefredakteur Balz Brupacher.
Ja, das war eine schlimme Situation für diese Mitarbeiter, die nicht einmal vom damaligen Arbeitgeber, sondern durch eine Mitteilung auf dem OTS-Dienst der SDA erfahren haben, dass ihnen gekündigt wird.
Was in den letzten Wochen in der Geschichte der AP genau geschah, ist bis heute unbekannt. 2009 veräußerte die AP ihren Dienst für Deutschland, Österreich und die Schweiz aus Kostengründen an die deutsche DDP-Gruppe. Diese schloss das AP-Büro 2010 und kooperierte inhaltlich fortan mit der SDA. Schnell wurden Vorwürfe laut, die SDA habe mit Exklusivrabatten aktiv mitgeholfen, die AP aus dem Markt zu drängen. Diese Vorwürfe sind nicht nur deswegen brisant, weil die SDA seither ein Quasi-Monopol besitzt, sondern auch, weil die SDA den großen Schweizer Medienunternehmen gehört. Eigentümer sind neben der Tamedia unter anderem die NZZ-Gruppe oder die SRG. Schon 2010 schaltete sich deswegen die Wettbewerbskommission ein und traf Vorabklärungen. Nun eröffnet sie also eine Untersuchung. Die Geschäftsleitung der SDA reagiert gelassen auf diese Ankündigung. Er sei froh, dass die WEKO nun endlich Klarheit schaffen wolle, sagt Bernhard Meissen, Chefredakteur der SDA. Meissen bestreitet denn auch nicht, dass es solche Exklusivitätsrabatte gegeben hat.
Also wir haben nie bestritten, dass wir Exklusivitätsrabatte geliefert haben. Allerdings muss man sagen, was heißt das? Wir haben keinem Medium irgendwie auch nur ansatzweise gesagt, ihr dürft keine anderen Agenturen abonnieren. Wir haben auch sehr viele Medien, die direkt die internationalen Agenturen abonnieren und nicht über die SDA. Wenn jemand aber allein mit uns arbeiten wollte, dann sind wir ihm preislich in einem relativ bescheidenen Ausmaß entgegengekommen, wie wir auch in Bezug auf Mehrjahresverträge ein entsprechendes Entgegenkommen gezeigt haben.
Die Untersuchung der WEKO wird also auch klären müssen, unter welchen Umständen diese Rabatte gewährt wurden. An der Tatsache, dass es in der Schweiz nun erstmals seit einem halben Jahrhundert nur noch eine Nachrichtenagentur gibt, wird diese Untersuchung freilich nichts mehr ändern.
Salvador Atasoy. Die Basler Privatbank Sarasin hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die verwalteten Kundengelder gingen zurück, der Gewinn ebenfalls. Sarasin setzt konsequenter als andere Banken auf eine Weißgeldstrategie. Hat das dem Geschäft geschadet? Klaus Bonanomi ist der Frage nachgegangen.
Es war eine überraschend deutliche Ankündigung. Bis Ende 2012 wolle die Bank Sarasin keine unversteuerten Vermögen mehr verwalten. Punkt. Das war im Sommer 2010. Auf dem Weg dorthin musste sich die Basler Privatbank mittlerweile von einigen ihrer Kunden verabschieden, wie Konzernchef Joachim Strehle heute sagt.
Wir hatten gewisse Ausflüsse, vor allem wegen der Weißgeldstrategie. Aber wir haben heute mehr Kunden wie anfangs Jahr.
Denn es kamen mehr neue Kunden hinzu, als alte weggingen. Trotzdem, im Vergleich zu anderen Privatbanken ist das Resultat von Sarasin bescheiden. Der Wert der verwalteten Vermögen sank um 7%. Und zwar nicht nur wegen der schwierigen Lage an den Börsen, die ja auch die Konkurrenz betraf, sondern auch wegen hausgemachter Ursachen. Für Negativschlagzeilen sorgte der Fall Hildebrand, da ja von der Bank Sarasin aus die Kontodaten des damaligen Nationalbankpräsidenten den Weg an die Öffentlichkeit fanden. Und die Kundschaft war auch verunsichert, weil lange nicht feststand, an wen die Bank verkauft werden sollte. Nun aber sei der neue Besitzer, die brasilianische Safra-Gruppe, bekannt. Und dieser unterstütze ausdrücklich die Weißgeldstrategie der Bank Sarasin, so Konzernchef Strehle.
Wir haben gesagt, dass wir bis Ende 2012 damit fertig sein wollen. Und hier sind wir, wie Sie ja eben auch an den Zahlen sehen, bereits sehr gut unterwegs und wir sind absolut im Plan.
Konkret würden alle bestehenden Bankbeziehungen ausländischer Kunden genau überprüft. Man untersuche etwa die Herkunft der Gelder, man kontrolliere, wie plausibel die Erklärungen der Kunden seien, man habe intern ein sogenanntes Tax Due Diligence Verfahren eingeführt und klare Weisungen an die Kundenberater erlassen.
Sie können wie ein Puzzle verschiedenste Aspekte eines Kunden anschauen, woher das Geld kommt. Man geht sie besuchen und macht sich am Schluss da ein Bild darüber, ob dieser Kunde ehrlich versteuert hat oder nicht.
Hinzu kommt, laut Strehle, eine Selbstdeklaration. Jeder Kunde müsse schriftlich bestätigen, dass sein Vermögen ordnungsgemäß versteuert sei. Genauso wie dies auch die neue Weißgeldstrategie des Bundesrates vorsehe.
Ich fühle mich sehr bestätigt, obwohl wir eigentlich 2 Jahre voraus sind in diesem Prozess. Ich denke, das ist das Menschenmöglichste, was sie überhaupt machen können. In diesem Sinne unterstützen wir natürlich diese Vorstöße.
Dennoch, dieser Aufwand für die Weißgeldpolitik schlägt zu Buche. Er drückt auf die Gewinnmargen und Sarrazin wies auch schon etliche neue Kunden ab, weil ihr Geld dubioser Herkunft war. Nun aber ist Sarrazin auf dem Weg zur sauberen Bank weiter als andere. Dies auch deshalb, weil sie in riskanten Auslandmärkten wie den USA gar nie groß vertreten war. Schon bei der Ankündigung ihrer Weißgeldstrategie ging sie davon aus, dass nur rund 5% ihrer verwalteten Vermögen nicht deklariert seien. Und auch künftig wolle man keine neuen Risiken eingehen. Man werde keinem Kunden helfen, sein schwarzes Geld anderswo zu verstecken oder es etwa auf eine Sarrazin-Tochterbank in Singapur oder anderswo zu transferieren.
Das ist natürlich ein absoluter Blödsinn, dass man so etwas machen würde, weil heute ist die Welt so eng vernetzt, dass wir hier diese Risiken nicht eingehen würden. Wir haben bereits auch Mitte 2010 jedem Betreuer verboten, die Kunden einfach nach Singapur zu schicken. Und hier kann man auch sagen, dass Singapur im Moment auch daran ist, eine Weißgeldstrategie zu etablieren.
Sarrazin-Chef Strehle gibt sich also kompromisslos. Kein Schwarzgeld mehr auf den Konten. Dieses Ziel soll bis Ende Jahr umgesetzt sein.
Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter an zwei sehr verschiedenen Orten. Somalia, wo man versucht, das Land zu retten, und Basel-Land, wo man steuerlich günstig aufs eigene Haus spart. Zuerst aber ein Flüchtlingsdrama. Sie hatten Libyen mit dem Boot in Richtung Europa verlassen, so wie Tausende vor und nach ihnen. Eine Gruppe von Flüchtlingen aus Somalia und Eritrea. Vor der Insel Lampedusa fing sie die italienische Küstenwache ab und brachte sie umgehend nach Libyen zurück. Das war vor knapp 3 Jahren. Heute hat der Europäische Menschengerichtshof in Straßburg Italien deswegen verurteilt. Rolf Pellegrini.
Es geschah am 26. Mai 2009 auf offener See, wurden von italienischen Grenzschutzbeamten 3 Boote abgefangen mit insgesamt 200 Flüchtlingen, die von Libyen aus Europa zu erreichen gehofft hatten. Die 200, unter ihnen auch Frauen und Kinder, wurden auf ein italienisches Militärschiff verfrachtet und nach Libyen zurückgeschafft. Alles in Ordnung, meinte die Regierung Berlusconi. Die Pushback-Operation, die erste ihrer Art, sei im Rahmen des von Gaddafi mit Berlusconi abgeschlossenen bilateralen Rücknahmevertrags erfolgt. Doch 24 Personen aus Somalia und Eritrea klagten mit Hilfe einer italienischen Organisation. Der Europäische Menschenrechtshof hieß ihre Klage gut und sprach 22 von ihnen einen Schadenersatz zu. Gleichzeitig erinnerte das Gericht an bestehendes Recht. Kollektive Ausschaffungen sind untersagt und niemand darf in ein Land zurückgeschafft werden, in dem Folter droht. In Libyen wären die Flüchtlinge dem Risiko von Misshandlungen ausgesetzt gewesen und dies erneut bei einer Rückschaffung in ihre Heimatländer Somalia und Eritrea. Außerdem hatten die Abgewiesenen keine Möglichkeit, vor italienischen Gerichten ihre Anliegen geltend zu machen. So geht es also nicht. Die Regierung Berlusconi war stolz darauf gewesen, mit ihrem Abkommen mit Libyen die Zahl der Ankünfte von Flüchtlingen aus afrikanischen und nahöstlichen Staaten stark vermindert zu haben. Der Zweck heiligt die Mittel, schien man sich in Rom zu sagen. Und so schaute die Regierung Berlusconi weg, tat so, als kenne sie die unmenschlichen Bedingungen in Gaddafis Flüchtlingslager nicht. Als Abschreckungsmaßnahme gewissermaßen wurde alles Unrecht akzeptiert. Mit der Entschuldigung, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist, die EU-Partner wollten in der Flüchtlingsfrage gemeinsam nicht aktiv werden. Immerhin, an Warnungen an Italien, Menschenrechte nicht gering zu achten, hatte es nicht gefehlt. Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlingswesen, die EU-Kommission, Amnesty International und andere Organisationen auch in Italien hatten Rom gewarnt. Und italienische Gerichtsinstanzen hatten ihrerseits Bestimmungen des alten Einwanderungsgesetzes Bossi-Fini für illegal erklärt. Die neue Regierung Monti hat nun versprochen, aufgrund des Urteils von Straßburg, die italienische Immigrationspolitik den geltenden Menschenrechtsnormen anzupassen.
Rolf Pellegrini. Somalia, das Land, aus dem viele der Bootsflüchtlinge Richtung Italien flohen, hat auf der Liste der gescheiterten Staaten einen traurigen Spitzenplatz. Seit mehr als 20 Jahren gibt es keine funktionierende Regierung mehr. Das Land ist von einem Bürgerkrieg, von Terrorismus und Piraterie zerrüttet und kämpft darüber hinaus immer wieder mit Hungersnöten. Heute hat in London eine internationale Konferenz begonnen, die nach Wegen sucht, um Somalia aus dem Chaos zu führen. Ich habe unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser gefragt, was ist denn das erste Problem, das in Somalia angegangen werden müsste?
Vielleicht die Schaffung von ganz normalen Strukturen, die eben einen Staat ausmachen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie heute als Journalist nach Mogadischu reisen wollen, dann müssen Sie täglich bis $7,000 für Ihre Sicherheit budgetieren, also für Bodyguards. Und das sagt eigentlich alles über diesen gefallenen Staat. Die Regierung hat das Gewaltmonopol eben verloren. Die Infrastrukturen wie Schulen und Spitäler wurden vom Terror, vom Bürgerkrieg zerstört. Und dieser Bürgerkrieg führt eben auch dazu, dass die Leute keine Zeit mehr haben zum Pflanzen und Ernten. Sie sind auf der Flucht. Und deshalb sagte der Präsident der Übergangsregierung heute gegenüber BBC, er erhoffe sich von dieser Konferenz ganz banal Ruhe und Frieden für sein Land.
Nun haben gestern somalische und äthiopische Truppen eine strategisch wichtige Stadt von den islamistischen Shabab-Milizen zurückerobert. Ist das ein erster Schritt hin zu dieser Ruhe?
Nein, oder höchstens in kleinsten, langsamen Schritten. Aus der gleichen Stadt wurde heute gemeldet, dass Al-Shabaab zwei schwere Bombenanschläge verübt habe, mit vielen Toten. Also die Miliz wird zwar von AMISOM, also diesen Truppen der Afrikanischen Union, von Äthiopien und vom Süden von Kenia immer wieder bedrängt und die machen tatsächlich Fortschritte. Trotzdem beherrschen die Milizen immer noch 2/3 von Zentral- und Süd-Somalia und machen dort den Menschen das Leben schwer. Eine Politikerin aus Somalia sagte mir kürzlich, im Unterschied zu Soldaten aus Kenia oder Äthiopien hätten eben ihre Kämpfer keine Angst zu sterben. Und ich denke, das gilt es zu bedenken, das macht die Sache gefährlich.
Somalia hat ja praktisch keine funktionierenden Institutionen, keinen Rechtsstaat. Wie will man das ändern?
Also es gab dieses Mandat der Übergangsregierung, das wurde in Kampala beschlossen. Dieses Mandat geht nun in diesem Jahr zu Ende. Letztes Jahr wurde von der Staatengemeinschaft eine sogenannte Roadmap beschlossen, also ein Fahrplan zu rechtsstaatlichen Institutionen, also eine Verfassung beispielsweise oder ein Parlament. In 4 Jahren hat man sogar vorgesehen, in Somalia erste demokratische Wahlen durchzuführen. Und in London wird man sicher jetzt Bilanz ziehen müssen und diskutieren, ob dieses Ziel überhaupt realistisch ist, auch zeitlich realistisch, oder ob es einen Plan B braucht. Also Hilfe von außen und nicht nur Hilfe, sondern dass Teile der Regierung von außen übernommen werden, also aus Übersee.
Unter dem Strich, wenn William Hague, der britische Außenminister, sagt, die Konferenz in London könne ein historischer Moment für Somalia werden, ist das mehr als Zweckoptimismus?
Es ist auf jeden Fall eher eine euphorische Haltung. Nicht alle Experten und Diplomaten, und ich konnte mit einigen hier in Nairobi sprechen, teilen diesen Optimismus. Vor allem der zeitliche Fahrplan, also in 4 Jahren demokratische Wahlen in diesem Staat, das ist doch ziemlich optimistisch. Und trotzdem ist dieser Optimismus wahrscheinlich gewissermaßen Pflicht. Die Konferenz zeigt, dass die Weltgemeinschaft nicht einfach aufgibt, sondern dranbleibt. Und das ist man vielleicht in Somalien ebenso schuldig wie humanitäre Hilfe während der Dürre, weil die Mehrheit dieser Somalier ja eben nicht Piraten und Gotteskämpfer sind, sondern ganz normale Bürger, die sich Ruhe und Frieden wünschen oder Schulen und Spitäler, wo sie hingehen können, wenn sie krank sind.
Afrika-Korrespondent Patrick Wülser zur Lage in Somalia. Wer aufs eigene Haus die eigene Wohnung spart, soll weniger Steuern bezahlen. 15.000 Franken pro Jahr sollen Bausparer künftig von ihrem steuerbaren Einkommen abziehen dürfen. Das verlangt die Bausparinitiative, über die wir am 11. März abstimmen. Im Kanton Basel-Land gibt es dieses Modell schon seit über 20 Jahren. Wir haben dort eine Gegnerin und einen Befürworter der Bausparinitiative besucht. Das Bekannte daran, der Befürworter, FDP-Politiker Christoph Hildmann, ist selbst ein überzeugter Mieter. Und die Gegnerin, SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer, hat selbst vom steuerlich begünstigten Bausparen profitiert. Christian von Burg war zuerst bei ihr.
Susanne Leutenegger-Oberholzer ist wohl die spitzzüngigste Gegnerin der Bausparinitiative. Selber hat sich die Baselbieter SP-Nationalrätin den Traum von der eigenen Wohnung eben erst verwirklicht. Die Wohnung liegt ganz oben in einer neuen Überbauung in Augst.
Guten Morgen.
Leutenegger-Oberholzer führt durch die Wohnung. Es sind 5 großzügige, helle Räume, viel Glas, eine weite Aussicht.
Da hinten ist die Ergos, das ist die Kantonsgrenze. Da geht eine Terrasse ums Haus. Das ist praktisch, also das Süden, Westen.
Eine glückliche Wohnungsbesitzerin also. Und auch sie hat in ihrem Kanton vom Angebot des steuerbefreiten Bausparens Gebrauch gemacht. Wie erklärt sie das als dezidierte Gegnerin der Bausparinitiative?
Ich hatte Geld gespart auf einem Sparkonto und hat die Bank mir nahegelegt, das doch als Bausparkonto auszugestalten. Ich habe mir gar nicht mehr dabei gedacht, habe dann aber aufgehört, als es bundesrechtswidrig wurde.
Lehnt eine Mehrheit am 11. März die Bausparinitiative ab, müssen die Baselbieter ihr Modell definitiv begraben. Und genau darauf hofft Leutenecker Oberholzer, denn gefördert würden nur Leute wie Sie, Leute, die sowieso schon Geld hätten.
Das Bausparen bzw. diese Steuerabzüge sind ungerecht. Wer ein hohes Einkommen hat, profitiert viel mehr. Das ist die Folge von progressiven Steuern.
Wer nicht so viel verdiene, und das sei die Mehrheit der Menschen, dem nütze dieses Bausparmodell gar nichts. Falsch, sagt einer, der gar nicht weit entfernt wohnt, in Biersfelden, einer Basler Vorortsgemeinde. Auch wer Christoph Hildmann besucht, muss Treppen steigen. Der FDP-Politiker lebt mit seiner Freundin in einem Altbau, in einer geschmackvoll renovierten Dreizimmerwohnung für 2000 Franken im Monat. Guten Morgen, Herr Hildmann. Als liberaler Gemeinderat und Kantonsparlamentarier unterstützt er die Bausparinitiative. Das Baselbieter-Modell bewähre sich, sagt er.
Ja, das funktioniert. Also wir haben im Moment über 2000 Bausparer im Kanton Basel-Land. Es sind viele jüngere Familien, die davon profitieren.
Vor allem aus der Mittelschicht. Wer kein Wohneigentum hat, darf während maximal 10 Jahren einen gewissen Betrag vom steuerbaren Einkommen abziehen und beiseite legen. Für den Kanton bedeutet das Mindereinnahmen. Kein Problem, sagt Hildmann.
Wenn man sagt, man hat eine Reduktion beim Steuerertrag, mag das kurzfristig so sein, aber über eine längere Zeit, und da haben wir auch im Kanton Basel-Land die Erfahrung gemacht, dass wir da keine Steuerausfälle haben, weil das auf einer anderen Ebene kompensiert wird.
Konkret, die Bausparer kurbeln mit ihrer Investition in die eigenen 4 Wände die Bauwirtschaft an. Führt das nicht zu noch mehr Zersiedelung?
Das Argument bezüglich Zersiedelung ist im Kanton Basel-Land natürlich auch ein Thema, das oft diskutiert wird. Meiner Meinung nach hat das nichts mit dem Bausparen zu tun, sondern ist eine Raumplanungsfrage, weil das Bausparen kann auch für verdichtetes Wohnen angewendet werden mit Wohneigentum im Nicht-Einfamilienhausbereich.
Er selber, sagt Hildmann, träume weder von einem Einfamilienhaus noch vom Stockwerkeigentum. Er sei ein glücklicher Mieter. Und er glaube auch nicht, dass Wohneigentümer unter dem Strich finanziell besser abschnitten.
Ich als Ökonom habe diese Rechnung immer schon ziemlich kritisch betrachtet, weil wenn man die Gesamtkosten des Hausbesitzers anschaut, dann ist es zweifelhaft, ob von der ökonomischen Seite her die Miete wirklich so viel teurer ist.
Auch Susanne Leutenecker-Oberholzer ist Ökonomin. Fragen wir also nochmals bei ihr nach. Als Stockwerkeigentümerin fahre sie deutlich besser, sagt sie.
Die Wohneigentümerinnen sind bereits heute gegenüber den Mieterinnen steuerlich massiv im Vorteil. Die Eigenmietwerte sind viel tiefer als entsprechende Mieten.
Ihre Wohnung zum Beispiel habe 1 Million Franken gekostet. Für die Berechnung des Eigenmietwertes gelte aber der Betrag von nur 200.000 Franken. Sie widerspricht Hildmann auch in den anderen Punkten. Die steuerliche Förderung des Bausparens habe im Baselbiet nur dazu geführt, dass die Immobilienpreise noch stärker gestiegen seien. Und das führe dazu, dass der Kanton noch schneller altere als andere.
Basel-Land muss dringend etwas machen, dass sich junge Familien das Wohnen wieder leisten können. Und die 6 Millionen Franken, die dem Kanton mit dem Bausparen entgehen, würde man besser gezielt dafür einsetzen.
Sie hoffe deshalb, sagt Leutenecker-Oberholzer, dass die Bausparinitiative Bach abgehe. Ach, und übrigens, sagt sie zu ihrer eigenen Verteidigung, die Zinsen von ihrem ehemaligen Bausparkonto, die habe sie dem Kanton vermacht.
Aus dem Kanton Basel-Land war das Inlandredaktor Christian Vomburg. Am 11. März stimmen wir also darüber ab, ob wer aufs Eigenheim spart, künftig in der ganzen Schweiz 15.000 Franken jährlich bei den Steuern abziehen darf. Doch damit ist das Thema nicht erledigt. Schon Mitte Juni kommt die nächste Bausparinitiative vors Volk. Geraldine Eicher von unserer Bundeshausredaktion, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Initiativen?
Beide wollen im Kern dasselbe, dass nämlich möglichst viele ihren sogenannten Traum von den eigenen vier Wänden wahrmachen können, indem sie steuerfrei Geld auf die hohe Kante legen dürfen. Der Unterschied zwischen den beiden Initiativen, der liegt jedoch in der Tragweite. Mit der aktuellen Initiative wollen die Baselbieter das Bausparen ermöglichen. Bausparer sollen eben bis 15.000 Franken jährlich abziehen können und das ist höher als die 10.000 Franken, die der Hauseigentümerverband mit seiner Initiative fixieren will. Und die Baselbieter wollen nicht nur Bausparer, sondern auch Besitzer unterstützen. Wohneigentümer sollen jährlich bis 5.000 Franken steuerfrei für energetische Sanierungen ansparen dürfen. Und die Kantone, die sollen dann selbst entscheiden können, ob sie diese Abzüge einführen oder nicht. Und der Hauseigentümerverband aber will das Bausparen flächendeckend in der Schweiz einführen. Bund und Kantone müssten bei einem Jahr das Bausparen erlauben.
Keine riesigen Unterschiede. Also wieso wurden denn fast gleichzeitig zwei so ähnliche Initiativen eingereicht?
Ja, weil keins der Komitees die eigene Initiative fallen lassen wollte. Denn Baselbietern geht es vor allem darum, das eigene Bausparmodell zu retten. Bausparen, wir haben es gerade gehört, ist dort schon erlaubt, nur fehlt die gesetzliche Grundlage. Der Hauseigentümerverband will mehr, will das Bausparen in der ganzen Schweiz zwingend einführen, aber eben nur das Bausparen. Energiesanierungen will der Hauseigentümerverband so nicht steuerlich begünstigen, denn in einigen Kantonen sind schon Abzüge oder Subventionen Realität.
Trotzdem, die beiden Vorlagen sind sich sehr ähnlich. Wieso stimmen wir an zwei Terminen darüber ab?
Ja, das hat der Bundesrat so entschieden, zum Ärger des Hauseigentümerverbands. Der Bundesrat sagt, mit zwei verschiedenen Abstimmungsterminen sei es einfacher, ein möglichst unverfälschtes Abstimmungsergebnis zu erreichen. Für den Märztermin hat er diejenige Initiative eingeplant, die auch eher eingereicht wurde, also die Baselbieter. Und das ist ein korrektes Vorgehen. Der Hauseigentümerverband ordnet darin dennoch ein taktisches Manöver. Der Bundesrat bringe absichtlich zuerst die Initiative zur Abstimmung, die weniger Chancen habe, sagt er, und er fürchtet, mit einem Nein im März sehe es für die Juni-Abstimmung dann nicht so rosig aus.
Und was, wenn beide Vorlagen angenommen werden? Welche tritt dann in Kraft?
Ja, dann gilt hauptsächlich das neuere Recht, also die Initiative der Hauseigentümer, und zwar dort, wo sich die Inhalte überschneiden. Es könnten jährlich 10.000 Franken fürs Bausparen abgezogen werden. Bund und Kantone müssten dies ermöglichen. Beim Energiesparabzug hätten die Kantone dann freie Hand. Sie könnten ihn ermöglichen oder auch nicht. Und sollten beide Initiativen abgelehnt werden, dann müsste sich der Kanton Basel-Land diesem Volksentscheid beugen und sein Bausparmodell begraben.
Informationen aus dem Bundeshaus von Geraldine Eicher. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.